Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Schala-Podcast in guter Gesellschaft. Ich freue mich sehr, dass ihr uns zuhört. Mein Name ist Stella Lorenz, ich bin wissenschaftliche Referentin bei der Schala-Stiftung und Host des Podcasts zusammen mit meinem Kollegen
Benjamin Stehl. Hallo.
Und wir sitzen hier zu dritt heute. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Kai Rosenstein.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ich da sein darf.
Kai ist seit 2024 Chief Experience Officer der World Design Capital 2026. Darüber sprechen wir heute ganz intensiv. Das ist der Grund, warum er heute hier ist. Er hat Industriedesign an der Hochschule Darmstadt und Design Culture an der Zürcher Hochschule der Künste studiert, hat Erfahrungen im Agenturwesen, hat seine eigene Agentur, Kai Rosenstein Designkultur, war tätig als Kommunikationsverantwortlicher am Staatstheater Darmstadt. Daher hat er natürlich auch mit uns als Schala-Stiftung hier in Darmstadt Berührungspunkte bereits gehabt. Er ist Dozent, Referent und Experte im Designbereich und unter anderem auch Mitglied des Deutschen Werkbunds Hessen. Schön, dass du da bist.
Hallo nochmal.
Wir wollen von unseren Gästen am Anfang erst so ein bisschen, wollen wir so reinkommen ins Gespräch. Und die erste Frage dafür hat Benny für dich.
Ganz oben auf dem Schreibtisch. Genau, die erste Frage ist immer, was liegt gerade bei dir ganz oben auf dem Schreibtisch? Also womit beschäftigst du dich jetzt aktuell, womit wirst du dich beschäftigen heute Morgen, wenn du wieder an deinen Schreibtisch zurückkehrst?
Das ist relativ einfach im Moment. Wir hatten am Freitag unser Grand Opening hier in Darmstadt in der Zentralstation mit 900 Gästen und unser gesamtes Team hat Phänomenales dafür geleistet und was ganz oben auf dem Schreibtisch momentan liegt, ist ganz viel Dank an das Team. In alle Richtungen. Wir haben die letzten zwei Tage schon zusammengesessen, aber es gibt natürlich noch vieles zu besprechen und man muss wirklich sagen, es haben alle, eigentlich ist es ein ganz kleines Team, was die Veranstaltung vorbereitet hat, aber in den letzten ein, zwei Wochen brauchten wir alle, die irgendwie was mit World Design Capital zu tun haben und die haben ganz fantastisch, eigenständig, einzelne Bereiche organisiert, waren mit einem wachen Blick über 48 Stunden praktisch on fire, um diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und wir sind so ein bisschen da manchmal in so einem Überforderungsbetrieb und deshalb ist es total gut, dass wir dann in den Momenten auf alle zählen können, um Veranstaltungen dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen. Das liegt ganz oben auf dem Schreibtisch und das nächste ist, es geht am Samstag direkt weiter. Das WDC Hub wird am Samstag eröffnet. Und insofern geht's von einem zum nächsten immer weiter runter.
Genau, wir befinden uns ja im WDC, ja, jetzt haben wir den Begriff schon oft genannt, World Design Capital. Es ist nicht so, dass der 1. Januar 2026 angebrochen ist und ab dann ging's los. Ihr arbeitet schon ganz, ganz lange daran, habt dieses Jahr ganz doll vorbereitet. Für die Menschen, die vielleicht hier nicht in der Region sind und dem Begriff schon mal öfter über den Weg gelaufen sind, was ist das eigentlich, World Design Capital?
Ja, also die World Design Capital ist ein Titel, der von der World Design Organization, das ist der Dachverband der weltweiten Designverbände, mit Sitz in Kanada als UN-gelistete NGO, auch mit Beratungsstatus auf der Ebene unterwegs ist und die alle zwei Jahre diesen Titel verleihen. Seit 2008, das waren schon andere europäische Städte wie Helsinki, Lille Metropole, Valencia oder auch Turin, aber auch weltweit Städte wie Taipei, Mexico City, zuletzt San Diego, Tijuana an der Grenze zwischen USA und Mexiko und als nächstes 2028 tatsächlich auch Busan in Südkorea, was natürlich auch ein wichtiger Designstandort ist, ganz viel Automobilindustrie auch dort. Das heißt, es gibt immer große, große Orte, die sich sozusagen mit Design verbinden. Unser spezieller Punkt ist, dass wir uns nicht so sehr verstehen als diesen Titel, nicht so sehr verstehen als eine Auszeichnung für das, was hier schon geschaffen wurde, weil ich glaube, man kann Design mit der Region in Verbindung setzen an manchen Punkten, aber es ist nicht unser oberster Image-Träger, den wir in der Region haben, sondern wir verstehen es als einen Auftrag. Wir haben uns beworben mit einem Titel, der heißt Design for Democracy, Atmospheres for a Better Life. Das war die Leitidee der Bewerbung und ist auch jetzt immer noch sozusagen die Fundierung für das Programm des Jahres. Und wir wollen eigentlich zeigen, wie Design in Gesellschaft hineinwirkt und wie Gesellschaft sich Gestaltungsprozesse auch aneignen kann, um für eine gemeinsame, erlebenswerte Zukunft hier in der Region gemeinsam zu arbeiten und dafür Zuversicht zu entwickeln und gute Ideen in Umsetzung zu bringen.
Super spannend und auch bestimmt gar nicht so leicht, das so auf einen Punkt zu bringen, weil wenn man einen Blick in euer Programm wirft, da ist wahnsinnig viel los in diesem Jahr. Du bist in einer Funktion, die sich da nennt Chief Experience Officer. Das klingt so cool. Erstmal lässt es sich natürlich auch als CEO abkürzen, was natürlich cool ist. Und was genau ist das? Also was bedeutet die Experience in deinem Titel? Was machst du da?
Ja, also ich muss einen kurzen Disclaimer mit einschieben. Wir kürzen das CXO ab, weil natürlich unsere CEO Carolina Roman ist. Sie ist die Geschäftsführerin und damit die Chief Executive Officerin. Ich bin der Chief Experience Officer. Auf Deutsch sagen wir Direktor Inszenierung an dieser Stelle. Ich finde aber den Experience-Begriff ganz spannend und könnte jetzt auch hier abstellen eigentlich auf Martina Löw, die ja die Schaderpreisträgerin ist und das sowohl am letzten Freitag bei unserem Grand Opening erwähnt hat, als eben auch hier schon bei der Schaderpreisverleihung, wie wichtig sozusagen die Erfahrungen an Orten im realen Leben sind und wie sehr die Qualität dieser Erfahrungen dafür sorgt, dass Menschen sich sozusagen verbunden fühlen mit Orten, mit Menschen, mit Gesellschaft und sich damit auch handlungsmächtig fühlen. Und genau da sehe ich sozusagen auch meine Aufgabenstellung bei uns im Team. Ich leite das Team unserer Inhouse-Produktion. Wir machen einige Produktionen selber. Die produzieren wir, wie dieses Grand Opening, wie die Open Design Week im Sommer, wie die Policy Days. Aber mir ist ganz wichtig, diese Veranstaltung nicht einfach nur als Programmpunkte zu sehen, sondern sozusagen als Erfahrungsmomente, um daraus mehr zu ziehen, mehr zu entwickeln, mehr Erkenntnisse mitzunehmen, die Erlebnisse zu vertiefen und daraus sozusagen Motivation für weiteres Handeln zu schaffen.
Ich glaube, das wird sich wahrscheinlich hoffentlich auch in unserem Stiftungsjahr niederschlagen. Wir realisieren nämlich dankenswerterweise auch Projekte mit euch zusammen. Und das bringt mich auch so ein bisschen, du hast es schon angesprochen, dazu zu fragen, du kennst uns als Stiftung, wir haben schon öfter zusammengearbeitet und beschäftigen uns hier ja in der Schader-Stiftung damit, wie Praxis und Wissenschaft besser miteinander kommunizieren können. Wie können die zusammen in Dialog treten? Wie kann denn Design hier hilfreich sein?
Ja, also ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, wie man den Designbegriff versteht. Und in aller Regel verstehen wir den Designbegriff relativ eng als sozusagen eine oberflächliche Gestaltung von Objekten, von Kommunikation, von digitalen Elementen. Aber Design ist letztendlich eine Methode und es geht um ein prozessuales Verständnis davon, wie Dinge entstehen, neu sein können, anders sein können. Und ich glaube, da wird es spannend, weil es auch im Design eine ständige Fragestellung vom Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis gibt. Also es gibt eine Designtheorie und es gibt eine Designpraxis, die auch eng miteinander verbunden sind. Und zwar in diesem iterativen Prozess genau dieser Gestaltung. Also Gestaltung bedeutet eigentlich nie eine Abgeschlossenheit, sondern es bedeutet immer einerseits ein kritisches Hinterfragen der Ist-Zustände, eine Befragung nach möglichen Zuständen und sozusagen eine Erarbeitung von Lösungswegen. Dann in Prototypen oder in ersten Vorschlägen diese wieder zu prüfen und damit dann wieder weiterzugehen. Und ich glaube, das ist sehr ähnlich auch dem Kommunikationsprozess zwischen der Wissenschaft und der Praxis. Also man könnte von einer informierten Praxis sprechen oder von einer kritischen Wissenschaft oder einer angewandten Wissenschaft. Und sozusagen in diesem Austauschmoment ist es eigentlich im Designprozess ganz ähnlich. Also ich würde das nicht so sehr auf, wie kann man jetzt Wissenschaft in Praxis kommunizieren, reduzieren wollen, sondern eher sozusagen sich diese Prozesse oder die Ähnlichkeit dieser Prozesse anzugucken und da vielleicht voneinander zu lernen.
Ja, also ich glaube auch, dass es viel komplexer einfach ist, als das so runterzubrechen, auch in die Einzelteile. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das funktioniert im Laufe des Jahres. Und wir wollen noch ein bisschen tiefer eintauchen in euren Claim.
Der springende Punkt. In der nächsten Rubrik, der springende Punkt, wollen wir nochmal auf den Titel dieses World Design Capitals, Design for Democracy, eingehen. Und da würde ich gerne erstmal fragen, die Begriffe Design und Demokratie und vor allem Design für Demokratie, wie lassen die sich zusammen denken und zusammenbringen? An welcher Stelle kann Design für Demokratie instruktiv sein?
Also letztendlich heißt, kann man Design nur machen, wenn man sich vorstellt, dass Dinge veränderbar sind. Und wenn man in Alternativen denkt oder in Möglichkeitsräumen denkt. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, was auch für Politik und für die Gestaltung auf politischer Ebene sozusagen eine Rolle spielt. Das heißt, diese Denkhaltung, die im Design immanent ist, ist, glaube ich, für Politik auch ganz wichtig. Wir haben ein Projekt, die Gestaltungszentrale für Politik aus Hamburg, ein Kollege Philipp Cartier, der da tatsächlich auch mit Bundestagsabgeordneten genau auf dieser Ebene zusammenarbeitet. Dann gibt es natürlich eine zweite Ebene, die eher die Methode betrifft, wie Politik entsteht, dass man das natürlich visualisieren kann, dass man sich das vergegenwärtigen kann, die wahnsinnig komplexen vorpolitischen und politischen Räume, Abstimmungsprozesse, wie Gesetze entstehen, wie Regularien entstehen, wie die zusammenhängen mit auf verschiedenen Ebenen. Es gibt einen fantastischen Teil im Joint Research Lab der Europäischen Kommission, das Design Policy Lab dort, dem wir auch im engen Austausch stehen, die auch nächstes Jahr im November oder dieses Jahr im November zu uns kommen, die sich genau auch mit diesen Themen von Foresight und Behavioral Design beschäftigen, um da sozusagen wirklich Wissen aus der Designforschung auch in die politischen Entscheidungen mit einzubringen. Und es gibt eine ganz dritte pragmatische Ebene, das ist sozusagen das eher das bürokratische Thema. Was entsteht, wenn Politik gemacht wird, sind Bürokratien, sind Verwaltungen, sind Akte von Ausführung, und in denen ist natürlich sozusagen eine designdenkerische Haltung auch total wichtig. Es gibt aus anderen Städten Beispiele wie in Helsinki, die 2012 World Design Capital waren. Dort gibt es eine Stelle namens Chief Design Officer, die wird momentan von Hannah Harris besetzt, die sozusagen durch alle Dezernate hindurch involviert ist mit einer Art von Designberatungsleistung, um sowohl Pflege als auch Altersvorsorge, Stadtplanung, Mobilität, alle diese Themen auch aus einer Designperspektive mit zu betrachten und damit ganz viel Innovationen und ganz viel anderes Denken nochmal mit in diese Verwaltungsprozesse hineinzubringen.
Total spannend, nochmal aus so einer Perspektive vielleicht auch auf Demokratie zu schauen und dann, so wie ich es verstanden habe, ja auch aus einer sowohl gedanklichen, aber vielleicht auch aus einer baulichen Ebene zu schauen, wie kann man demokratische Prozesse erneuern, nochmal vielleicht dann neuen Schwung reinbringen. Was sind denn so eure, habt ihr konkrete Gesprächsformate oder konkrete Veranstaltungen jetzt in den WDC geplant, die genau in diese Richtung zielen? Und vor allem, was ist dann das Ziel oder was ist vielleicht eure Hoffnung dann langfristig für jetzt die Region Rhein-Main, was ihr vielleicht erreichen wollt?
Ja. Also wir haben erstmal grundsätzlich ist es so, dass wir mit 450 ProjektpartnerInnen und 2000 Veranstaltungen natürlich wahnsinnig viel Gespräche initiieren, Gesprächsmöglichkeiten, die ich gar nicht im Einzelnen aufzählen kann. Aber wir haben ja auch schon letztes Jahr schon unseren WDC-Stammtisch angeführt, bei dem wir ganz viel vernetzen miteinander. Und das ist das tatsächlich, was seit dem ersten Moment an entsteht, sind neue Netzwerke in der Region, wo Menschen miteinander reden. Ich glaube, das ist sozusagen die Bottom-up-Grundlage dafür, dass sich eine Bewegung bildet, die sich in die Zukunft richtet, in die Gestaltung der Region richtet. Das ist der eine Teil und den wollen wir natürlich verstetigen, auch über das Jahr hinaus. Natürlich gibt es mit dem WDC Hub auch einen Ort, da werden wir am Samstag das Forum eröffnen. Das ist ein dritter Ort, den man sich aneignen kann, in dem man Veranstaltungen machen kann, in dem auch einzelne sozusagen Netzwerkteile oder ProgrammpartnerInnen sich zusammenfinden können, um diesen Ort zu nutzen, zum Arbeiten, zum Diskutieren, auch für Veranstaltungen. Darüber hinaus wird es natürlich weitere regelmäßige Formate geben und im November eben die World Design Policy Days, in denen wir über 4 Tage hinweg mit 3 Konferenzen und einer Design Assembly in der Paulskirche das Thema nochmal manifest machen möchten. Und parallel dazu arbeiten wir gerade tatsächlich an einem Design Action Plan für die Region Frankfurt-Rhein-Main, der sozusagen die langfristige Perspektive entwickelt. Weil wir wollen ja das Jahr nicht abschließen und dann im November sagen, okay, so könnte das alles sein, sondern im November geht es eigentlich darum zu sagen, okay, wie geht's denn weiter? Und dafür sind 3 Säulen ganz wichtig. Die eine habe ich schon genannt, das ist die Bottom-up-Bewegung aus der Region, dass wir die Region aktivieren und dass wir diese Selbstwirksamkeit sehen und erfahrbar machen in der Region. Der zweite Teil ist, dass es natürlich auch von Top-down etwas geben muss, dass diese Strukturen verfestigt und ermöglicht. Das könnte zum Beispiel eine Art von Beratungsgremium für die Region sein, das auf dieser Chief Design Officer Position ist ein bisschen anders. Wir sind eine Region, wir haben nicht nur eine Stadt, die das entscheiden kann, aber dass es in der Richtung was gibt, vielleicht ein Design Lab für die Region. Und dann brauchen wir natürlich die gezielten Orte bzw. Momente, an denen sich das manifestiert. Das wäre sozusagen die Kreuzung zwischen Bottom-up und Top-down. Also wir sind da ganz nah bei Ezio Manzini. Und das könnte zum Beispiel diese Design Week sein, die wir dieses Jahr initiieren, dass man jedes Jahr im Juni 10 Tage hat, in der die Region zusammenkommt und sich dieses Themas vergegenwärtigt und da sagt, dafür machen wir das und da tauschen wir uns dann auch in live aus. Das könnte so ein Modell sein, an dem wir gerade arbeiten.
Sehr cool, klingt alles sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
Gerne.
Das heißt, ich würde da gerne noch mal ganz kurz anknüpfen. ihr evaluiert wahrscheinlich im laufenden Prozess. Also wenn du sagst Bottom-up, ist natürlich auch ganz wichtig, mit den Projektpartnerinnen und Projektpartnern nochmal zu, ja, im Nachgang zu überlegen, wie lief das eigentlich und also wie sehr bezieht ihr da die Erfahrungen, die Experiences der Projektpartnerinnen und Projektpartner mit ein und vielleicht auch die Menschen, die Projekte als Gäste besucht haben oder die einfach mit dabei waren.
Also wir haben tatsächlich schon 2024 angefangen, unsere Impact-Studie aufzusetzen mit zwei Kooperationspartnern, die die Impact-Studie begleiten. Das heißt, wir haben natürlich einen Ist-Stand praktisch vor dem World Design Capital ja erhoben über Fragebögen in verschiedenen Richtung hinein, in eine allgemeine Öffentlichkeit, zu den ProjektpartnerInnen hin und zu den Förderern natürlich auch. Wir werden über das Jahr hinweg einzelne Veranstaltungen sozusagen auch exemplarisch evaluieren und befragen. Dafür gibt es auch entsprechende Fragebögen und dann gibt es natürlich noch eine Abschlussbefragung, aus der dann sozusagen der Hebel im Idealfall auch nachgewiesen wird. Und diese ganze Impact-Studie ist dezidiert vor allem auf die gesellschaftliche Wirkung abgestellt, nicht so sehr auf die wirtschaftlichen Faktoren. Das ist sicherlich auch ein Thema, was nochmal beleuchtet werden muss. Aber uns geht es eben genau um diese gesellschaftliche Wirksamkeit von Design, die wir mit der Studie auch evaluieren wollen.
Ja, letztlich ist es ja auch ganz oft so, dass Design als ein kulturelles Gut oder ein kultureller Aspekt natürlich der wirtschaftliche Wert, dass das ein hinter dem Ideellen und hinter dem nicht messbaren Wert von Kultur in der Gesellschaft irgendwie zurücksteht. Also dass das natürlich viel, viel essentieller ist, das denke ich schon auch.
Ja, darf ich da kurz einhaken? Ja. Weil das ist tatsächlich so, dass ich glaube, also ist gar nicht nur für uns ein Thema, sondern das ist ja grundsätzlich eine Frage von einer Monetarisierung einer Sozialrendite. Also ich kenne das auch aus vielen anderen Projekten, die ich im Social Design schon begleitet habe, dass natürlich immer die Frage ist, so ja, aber was bringt uns dieses Projekt, wenn wir jetzt zum Beispiel Räume für einen vergünstigten Mietpreis überlassen als Stadt oder sowas, müssen wir ja eigentlich gegenüber dem Stadtkämmerer nachweisen, wie sich das lohnt. Und monetäre Äquivalent zu so einer Sozialrendite von einem guten Ort, der irgendwie ein Viertel aufwertet, das ist ganz schlecht erforscht und da gibt es ganz schlecht, also gerade in die Administration hinein, ganz schlechte Parameter, um das sozusagen nachzuweisen. Klar, ich glaube, die Kreativwirtschaft ist da relativ gut, also die kann sagen, wie viel Milliardenumsatz wir hier in der Region in der Kreativwirtschaft machen, wie viel DesignerInnen angestellt sind, aber auch das sind nur vordergründige Zahlen, weil es sind ganz, ganz viele DesignerInnen in Unternehmen beschäftigt, die gar nicht in der Kreativwirtschaft erfasst werden, sondern die irgendwo in einem Unternehmen vielleicht Prozesse optimieren oder so. Also insofern, selbst da wäre ich vorsichtig, aber das ist natürlich leichter, das an reinen Umsätzen und an reiner Buchhaltung sozusagen abzurechnen. Und selbst da würde ich sagen, wir geben ja 4,5 Millionen Euro an Fördergeldern in die Projekte hinein und es ist ja immer eine Drittmittelförderung. Das heißt, allein dadurch aktivieren wir ja einen deutlich höheren Teil an wirklichem Investment in die Region hinein von den Projekten, von den Projektpartnern, von Sponsoren, anderen Stiftungen. Also selbst da wäre ich fein, relativ schnell zu sagen, naja, auch da liegt schon ein Hebel drin.
Ja. Sehr spannend auf jeden Fall. Da schauen wir in 2-3 Jahren vielleicht nochmal zurück und gucken, wie die langfristige Perspektive sich dann tatsächlich realisiert hat. Wir möchten am Schluss unseres Podcasts meistens noch von unseren Gästen wissen, wo sie sich informieren zu ihren persönlichen Themen. Vielleicht ein nicht so offensichtlicher Medientipp, ein Podcast, den du besonders gut findest zum Thema Design for Democracy, ein Magazin, was immer dir einfällt. Was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest.
Wenn ich momentan überhaupt noch dazu komme, mich zu informieren, außer über unser Projekt, was auch so umfangreich ist. Aber tatsächlich ist es so, ich habe eine Empfehlung, die ich jedem ans Herz legen kann, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, die auch eine globale Perspektive bringt. Das ist sowohl der Insta-Stream als auch Podcast Emergency Design von Paola Antonelli und Alice Rawthorn. Paola Antonelli ist Kuratorin, Alice Rawthorn ist Designautorin aus Großbritannien, die zusammen ganz fantastisch immer jede Woche ein Highlight porträtieren auf Instagram zu den Themen von Design, auch in einem sehr weiten Begriff, wie Design weltweit an verschiedenen Stellen wirkt und Emergency in dem Sinne jetzt nicht nur Notzelte, sondern wirklich sozusagen, wie es in unsere Krisensituationen, multiplen Krisensituationen der Welt hinein wirkt. Dazu gibt es dann auch einen Podcast und es gibt auch ein Buch dazu. Das kann ich wirklich sehr empfehlen.
Sehr spannend. Vielen Dank.
Und natürlich, das muss ich auch erwähnen, wir haben in unserem BDC-Hub eine Leseliste zum Einstieg in World Design Capital und unsere Themen. Und die Bücher liegen dort auch aus. Das heißt, wenn man ins BDC-Hub kommt, im Museum Angewandte Kunst, kann man sich dort auch niederlassen, kann sich entweder die Leseliste auch herunterladen. Man kann auch noch Vorschläge für die Leseliste machen oder sich dort eben auch vertiefen in unsere Literatur.
Kleine Inspiration für unsere eigene Schader-Bibliothek, in der wir hier gerade sitzen. Da müssen wir mal einen Blick reinwerfen. So, damit kommen wir zu unserem letzten Part des Podcasts. Fast mein persönlicher Lieblingspart, natürlich neben den Gesprächen, die wir hier führen.
Entweder oder. Das Ausstiegssegment entweder oder, eine kleine Lightning Round. Wir werden dir jetzt zwei Optionen geben und du musst dich in relativ kurzer Zeit für eins entscheiden. Wir haben aber, das haben wir beim letzten Podcast eingeführt, zwei Joker. Das heißt, du darfst zwei Joker verwenden für den Fall, dass du dich nicht entscheiden kannst.
Genau, ich kenne das Prinzip irgendwie und ich hatte die gleiche Frage gehabt. Wie viele Joker habe ich?
Zwei.
Wie viele Fragen sind es denn?
Knapp 20, okay. Würde ich sagen.
Ja. Also 10%.
Genau. Dann geht's los.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Gestaltung als Lösung oder als Haltung?
Haltung.
Ästhetik oder Ethik?
Ethik.
Gestaltung für Menschen oder mit Menschen?
Mit Menschen.
Vision oder Umsetzung?
Umsetzung.
Leuchtturmprojekte oder viele kleine Interventionen?
Viele kleine Interventionen.
Internationale Strahlkraft oder lokale Verankerung?
Das gehört zusammen.
Ein Joker. Abgehakt. Ja. Storytelling oder Systemdenken?
Narratives, das Storytelling? Ich glaube, Narrative.
Intuition oder Analyse?
Analyse.
Planung oder Improvisation?
Erst Planung, dann Improvisation.
Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
Aktivismus oder Aktivierung?
Aktivierung.
Utopie oder Realismus?
Utopie.
Optimieren oder transformieren?
Transformieren.
Museum oder Street Art?
Street Art.
Stadtgesellschaft spiegeln oder herausfordern?
Das ist das Gleiche.
Mhm. Bücher oder Gespräche?
Gespräche.
Morgenmensch oder Nachtdenker?
Nachtdenker.
Und die letzte Frage, Frankfurt oder Darmstadt?
Das ist ein Joker.
Sehr gut.
Fair. Richtig eingesetzt. Wunderbar. Vielen lieben Dank, dass du dich darauf eingelassen hast, hier auf unser kleines Abschlussspiel. Es war sehr spannend, sehr schön, dass du da warst. Ich freue mich auf dieses gesamte World Design Capital Jahr, was vor uns liegt, was hier in der Schader Stiftung stattfinden wird, aber was auch in allen möglichen anderen Orten, Städten hier in der Region einen Platz hat. Mein persönlicher Tipp, schaut mal in das Programm. Es ist wirklich, Kai hat es gerade gesagt, 2000 Veranstaltungen. Das ist ein ganzer Batzen. Ich bin sicher, wenn ihr euch hier im Rhein-Main-Gebiet befindet, ist auch in eurer Nähe etwas, was ihr euch anschauen könnt, wo ihr mitmachen könnt, wo man partizipativ teilnehmen kann. Und auch wenn ihr weiter weg seid, es lohnt sich mal reinzuschauen, sich inspirieren zu lassen. Da kommt einiges auf uns zu. Und ich wünsche euch gutes Gelingen im Team. Und wer weiß, vielleicht in 2-3 Jahren sprechen wir nochmal über den Impact.
Ja, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für den netten Podcast und 500 Veranstaltungen sind schon online. Man kann direkt loslegen.
Ihr habt's gehört. Und wir hören uns hier bei der nächsten Folge. Ich freue mich sehr drauf. Wir verabschieden uns und freuen uns, wenn ihr regelmäßig reinhört, wenn ihr auf unseren Kanälen vorbeischaut, auf Instagram, auf LinkedIn oder auf unserer Website. Und bis dahin bleibt mir zu sagen, habt eine gute Zeit.
Tschüss.
Tschüss.
In guter Gesellschaft ist der Podcast der Schader Stiftung. Moderation und Redaktion Stella Lorenz und Benjamin Stehl. Produktion Cedric Faust. Musik Maximilian Scheik-Youssef.